Die Festivalsaison hat noch nicht richtig begonnen, da ziehen schon dunkle Wolken über den Zeltplatz von Rock am Ring auf. Es geht um die Band Pantera und deren Frontmann Phil Anselmo, der bei einem Auftritt im Jahr 2016 für einen Skandal gesorgt hatte. Was war passiert?
Lieder, der Musikpodcast.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Liederabend, den mutmaßlich unzuverlässigsten Podcast der Welt, mit mir Jakob.
Und mit mir Patsy.
Ja, Patsy, würde ich ja jetzt fragen, wie war dein Silvester?
Welches Jahr?
Silvester wann?
Nee, wir haben Freitagabend. Woran erkennt man Freitag bei mir? Nur mal dann, wenn ich dir ein Würstchenfrühstück-Bild schicke. Also ich bin schon voll im Wochenendmodus heute.
Ja, jetzt darfst du unsere Hörer aber, glaube ich, damit jetzt nicht im Dunkeln lassen. Es muss noch so ein bisschen ausführen. Würstchen.
Okay.
Würstchenfrühstück.
Würstchenfrühstück ist.
Wo arbeitest du?
Genau. Man könnte sagen, nein, ich arbeite nicht beim Würstchenhersteller. Wiesenhof ist es nicht. Nein. Es ist Tradition bei uns, Freitagmorgen 8 Uhr direkt erstmal ein paar Bockwürstchen ins Bockwurstwasser zu werfen und warm zu machen und dann ein bisschen Brötchen dazu essen. Das und davon, also von diesem ganzen Spektakel kriegst du oder bekommst du regelmäßig von mir dann auch immer ein WhatsApp-Foto, um ganz sicher zu gehen, dass du auch wirklich weiß, dass heute Freitag ist.
Ja, und ich finde es immer besonders stark, dass es dazu eine gestandene Tasse Kaffee gibt.
So.
Bockwurst und Brötchen mit Senf und dazu einen Pott Kaffee.
Ja, natürlich Löwensenf. Das muss ja alles wegbrennen.
Und besonders schön, ohne da jetzt natürlich zu sehr ins Detail zu gehen, finde ich es bei dir auf der Arbeit, dass man sich schon Freitagmorgen ein schönes Wochenende wünscht.
Kurz nach dem Frühstück.
Also ich muss bei der Berufswahl irgendwie was falsch gemacht haben.
Man könnte jetzt tatsächlich mutmaßen, ich arbeite auf dem Amt.
Ja, das stimmt. Es klingt ziemlich nach es ist Freitag 12.30 Uhr Feierabend.
Es ist sehr nah an Amt.
Na, jetzt stapeln wir nicht so tief. Ja. Nein, aber es geht heute nicht um unsere Jobs, zum Glück, sondern ja, wir wollen heute mal ein bisschen über die Band Pantera sprechen, die ja doch momentan ziemlich durch die Medien geht, aufgrund eines bestimmten Vorfalls. Und dann wollen wir das Ganze aber auch so als kleinen Aufhänger nehmen, um auch nochmal so allgemein auf Festivals zu gucken, was ist da so dieses Jahr geplant, wie sehen die Line-Ups der großen Festivals aus? Werden Jakob und Patsy doch nochmal irgendwann ihr Zelt auspacken und selber im Planschbecken voll Dosenbier auf dem Zeltplatz stehen? Ja,
Dosenbier wird mir wahrscheinlich nicht passieren, aber Bock hätte ich auf jeden Fall. So ist es nicht.
Ja, ich auch. Ich struggle halt immer so mit dem Alter.
Du junger Hüpfer, ey.
Gehen wir mal direkt rein. Also, wer sind Pantera? Wer waren Pantera? Man weiß ja nicht so richtig, wie man es formulieren soll. Auf jeden Fall ist Pantera eine US-amerikanische Metalband, die sich 1981 im Bundesstaat Texas gegründet hat.
Ja.
Und vor, ja, genau 20 Jahren, 2003, wieder aufgelöst hat. Ja, eben 20 Jahre später, in diesem Jahr, sollte eigentlich eine große Reunion-Tour stattfinden. Aber ob das alles so geschehen wird wie geplant, ist allerdings unklar. Denn der Frontmann der Band, Phil Anselmo, hat in der Vergangenheit ja immer mal wieder so ein paar kontroverse Sachen gebracht, die ihm jetzt so ein bisschen auf die Füße fallen. Und darüber wollen wir heute mal ein bisschen sprechen. Ich würde jetzt erstmal vorschlagen, für die Leute, die Pantera nicht so richtig kennen, würden wir jetzt mal einen Song droppen, uns den anhören. Können natürlich auch jederzeit skippen, wenn ihr merkt, boah, das ist gar nicht meins. Und dann melden wir uns gleich mal wieder.
So machen wir's. Dann hauen wir rein.
Jo, da sind wir wieder mit dem Song Walk von Pantera vom 1992er Album Vulgar Display of Power. Und Patsy brennt schon darauf, einen Mythos über das sehr besondere Cover zu erzählen.
Ja, tatsächlich sieht man auf diesem Cover ja eine langhaarige Person, deren Gesicht nach hinten schnellt und eine Faust einmal quer durchs Gesicht, durchs Bild schnellt.
Ein Hieb!
Ein sehr dynamisches Foto, würde ich mal so behaupten, als Hobbyfotograf. Nein, und lange hat sich der Mythos irgendwie gehalten, auch bei mir, dass tatsächlich über 30 Schläge gebraucht worden sind, um das perfekte Foto hinzubekommen. Anlässlich des 25-jährigen, wie nennt man das, Bestehen? Nee, Anniversary of the, von dem Album, wurde dann aber wohl aufgeklärt, dass es am Ende doch einfach nur ja, zusammengestellt worden ist. Eine Faust wurde an ein Gesicht gehalten, ein bisschen Ventilator, dementsprechend sind die Haare nach hinten geflogen und so ein bisschen, ja, Tiefen und Schärfe reingebracht. Und dann sieht das halt so aus, als wenn da jemand eins aufs Maul bekommt. Aber dem war wohl nicht so.
Ja, einerseits beruhigend, andererseits ein bisschen schade. Ja,
irgendwie wäre es schon irgendwie interessant gewesen, wenn es wirklich so gewesen wäre, wie der Mythos versprach. 31 Schläge pro Schlag, $10 von... Ja,
ja, sie sollen irgendwie so einen random Typen auf der Straße angesprochen
irgendwie
haben.
Irgendwie so, ne? Genau, ja.
Hast du Bock?
Oh Gott, echt schlimm.
Dir die Fresse schlagen zu lassen. Mhm. Ja, bevor wir gleich erstmal so ein bisschen in die Bandbiografie beziehungsweise vor allen Dingen auf die Biografie von Phil Anselmo gehen, würde ich dich einmal kurz fragen, lieber Patsy, wie sind so deine Erfahrungen mit Pantera? Ist das eine Band, mit der du schon häufiger in Berührung gekommen bist? Hast du die mal live gesehen? Wie sieht's da aus?
Weder überhaupt, nein, gar nicht, überhaupt nicht. Also ich bin da komplett raus. Also halt klar, dieses Vulgar Display of Power Album ist halt gerade wegen dem Cover sicherlich auch hängen geblieben, aber da hört es bei mir tatsächlich witzigerweise auch auf. Also obwohl ich schon, also mir ist bewusst, dass die schon eine sehr, sehr wichtige Rolle in diesem ganzen Game irgendwie spielen. Aber es ist jetzt keine Band, wo ich sage, oh ja, auf Pantera habe ich jetzt richtig, richtig hart Bock irgendwie heute.
Ja, es geht mir ähnlich. Ich kann mich nur noch dran erinnern, dass bei mir auf der Schule relativ viele Mitschüler Pantera gehört haben. Also wir hatten doch relativ viele Metalheads unter uns. Und ich kann mich noch erinnern, dass sie ihre Rucksäcke, teilweise auch Klamotten mit diesen Stoffbinden und auch Buttons irgendwie.
Patches.
Patches, genau, von Pantera. Weißt du, machen das die Kids heute eigentlich noch so?
Also wenn, ist es ja häufig so, ist mir letzt wieder aufgefallen, wo ich mir so denke, so, ja, das ist gar nicht mal böse gemeint, Mädchen, du hast wahrscheinlich noch nie einen einzigen Song von Iron Maiden gehört, aber trägst irgendwie so ein ja leicht verwaschenes Iron Maiden-Shirt, was du wahrscheinlich gerade bei H&M irgendwie auf dem Grabbeltisch gekauft hast.
Ich trage heute auch ein Iron Maiden-Shirt.
Ja, yeah, auch von der H&M.
Nein, vom Konzert. Ja. Aber nein, ich weiß, was du meinst. Ja. Die Ramones sind da ja auch die Klassiker.
Genau, Ramones. Und ich glaube, wenn dir sowas über den Weg läuft heute, dann ist es wahrscheinlich eher Unwissenheit und ja, wie gesagt, H&M Grabbeltisch.
Ja, wahrscheinlich kann man das schon so sagen. Aber ich glaube, meine Mitschüler damals, die haben das schon gefühlt. Sie sahen auf jeden Fall so aus, sie sahen immer sehr düster aus. Aber war nett. Ja, zu Phil Anselmo, er wurde 1968 in New Orleans geboren. Er hat einmal in einem Interview erzählt, dass er während seiner Kindheit mehrfach Erfahrungen mit Missbrauch gemacht haben soll. Und schon früh interessiert er sich für Metal und vernetzte sich auch in der Szene von New Orleans. Und 1987, also im Alter von 19 Jahren, lernte er schließlich die Mitglieder von Pantera kennen, die ihn als Sänger aufnahmen und dafür auch ihren vorherigen Frontmann ja aus der Band kickten.
Okay, mal ausgetauscht.
Ja, ja, einfach mal so ausgetauscht. Also es muss...
also ja, ich sag mal so, bei Schlagzeugern ist das ja relativ... das gehört zum guten Ton. Entschuldigung, muss ich mal eben ganz kurz abbiegen, weil ich es diese Woche relativ häufig gehört habe. Denko Jones hat ja gefühlt auf jedem Album neuen Drummer, ja, irgendwie so, ne?
Und Ich glaube ja Placebo auch, ne?
Auf aber so zwei, Placebo hat auf jeden Fall keinen festen, also keinen, genau. keinen echten, der also, dazugehört.
Ich glaube, früher hatten sie ja mal so zwei, drei, aber mittlerweile haben sie, glaube ich, wirklich gar keinen mehr. Ja. Also dann wahrscheinlich irgendein Studio-Drummer und genau. Dann für die Tour noch jemanden, keine Ahnung.
Ja. Sorry, ich wollte dich aber nicht unterbrechen.
Gar kein Problem, alles gut. Genau, und Pantera feierten vor allen Dingen in den 1990er Jahren die größten Erfolge, die auch international waren, mit Alben wie Cowboys from Hell von 1990, das eben schon erwähnte Vulgar Display of Power von 1992 sowie Far Beyond Driven von 1994. Und obwohl die Band echt wirklich sehr, sehr erfolgreich war, widmeten sich so gut wie alle Mitglieder auch immer wieder ihren Nebenprojekten.
Genau.
So gründete Phil Anselmo unter anderem die Hardrock-Band Down, die 1995, also ja wirklich quasi mitten in der Hochphase von Pantera, ihr Debütalbum veröffentlichte. Er war da wirklich immer sehr, sehr aktiv in alle Richtungen. Was allerdings viele zu diesem Zeitpunkt gar nicht wussten, Anselmo hatte in den vergangenen Jahren eine schwere Heroinsucht entwickelt, die ihm 1996 aufgrund einer Überdosis beinahe das Leben gekostet hätte. Und daraufhin begab er sich in eine Drogenentzugsklinik und die Aktivitäten von Pantera waren dadurch auch unterbrochen, sind auch nicht mehr getourt. Ja, und danach kam das nicht mehr so richtig in Gang. Anselmo hat sich dann weiterhin seinen, also wirklich zahlreichen Nebenprojekten gewidmet. Und im Jahr 2000 veröffentlichte Pantera noch das Album Reinventing in Steel. Allerdings war dann drei Jahre später wirklich Schluss. Im Jahr 2003 löste sich Pantera auf. Und dann wurde es halt wirklich ziemlich hässlich, weil in der nachfolgenden Zeit beschuldigten sich die Bandmitglieder gegenseitig, für die Trennung verantwortlich zu sein. Und besonders groß war der Streit zwischen Anselmo und den beiden Brüdern Dimebag Darrell und Vinnie Paul. Die beiden warfen dem Sänger nämlich ein schweres Suchtproblem vor und Anselmo konterte, Dimebag hätte es verdient, hart misshandelt zu werden. Zitat. Genau, und was...
Da ist Liebe im Spiel.
Wirklich richtige Liebe. Und was wirklich besonders bitter an dieser Geschichte ist, dass Dimebag Darrell während eines Auftritts seiner Band Damage Plan im Jahr 2004 von einem Zuschauer erschossen wurde. Und ja, er und Anselmo bekamen also nicht mehr die Chance, ihren Konflikt beizulegen. Und tatsächlich erklärte Anselmo in späteren Interviews auch immer wieder, dass ihm der Tod von Dimebag wirklich schwer zu schaffen mache. Allerdings blieb trotzdem der Streit zwischen ihm und Dimebags Bruder Vinnie Paul bestehen. Hm. Also ich denke auch mal bis heute.
Ja.
Denn wie gesagt, dieses Jahr sollte halt die große Reunion-Tour stattfinden. Allerdings besteht Pantera nur noch aus Anselmo selbst, den Bassisten Rex Brown, der auch noch zu den Originalmitgliedern gehört.
Wollte ich gerade sagen, ja. Mhm.
Genau. Und mit dabei an der Gitarre jetzt ist kein geringerer als Zakk Wylde, der vor allen Dingen, denke ich mal, durch seine Zusammenarbeit mit Ozzy Osbourne bekannt geworden ist.
Ja.
Genau, Zakk Wylde an der Gitarre und hinter den Drums sitzt der Anthrax-Schlagzeuger Charlie Benante. Und also schon ziemlich prominent besetzt.
Ja.
Aber naja, sind halt nicht die richtigen Pantera-Jungs. Und ja, um da jetzt so ein bisschen die Kurve zu kriegen, worüber wir heute eigentlich reden wollen. Das Ding ist nämlich, es ist gar nicht mal unbedingt Anselmos Streitlust, warum die Auftritte der Band momentan so ja, kontrovers diskutiert werden.
Sondern sein rechter Arm.
Ja, sondern wirklich sein rechter Arm. Denn ja, Anselmo ist in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder durch kontroverse Äußerungen oder auch eben Handlungen aufgefallen. Ein Beispiel ist dafür, dass eines von Anselmos Nebenprojekten Superjoint Ritual ihr Debütalbum Use Once and Destroy veröffentlichte und das Cover ziert die Kriegsflagge der Konföderierten Staaten von Amerika, wo man halt ja zumindest aber man schon mal denken könnte, ja.
Aber gehört das in Texas nicht zum guten Ton?
Das gehört tatsächlich in Texas zum guten Ton. Also wie im Sachsen die Reichskriegsflagge.
Oh, jetzt kriegen wir, glaube ich, langsam Probleme.
Kleiner Scherz. War doch nur Spaß.
Zwinker, zwinker.
Zwinker, Smiley. Ja. Naja, oder auch 1995 äußerte Anselmo Kritik an einer T-Shirt-Aktion namens Stop Black in Black Crime, die sich gegen die Ausgrenzung und vor allen Dingen Kriminalisierung schwarzer Menschen richtete. Anselmo witterte dahinter halt wieder irgendeine Verschwörungstheorie, also der gewöhnliche Scheiß wie immer. Unterdrückung der Weißen, die Schwarzen wollen die Macht übernehmen, bla bla bla. Also wirklich den Quatsch, den man heute leider auch wieder gewohnt ist.
Ja, wir drehen uns im Kreis.
Aber vor allen Dingen, oder was wohl die berühmteste Kontroverse ist, ist ein Auftritt von Phil Anselmo beim zu Ehren von Dimebag Darrell veranstalteten Festival Dimebash im Jahr 2016. Auf einem Video, das auch auf YouTube veröffentlicht wurde, ist nämlich Anselmo zu sehen, wie er nach dem Pantera-Song Walk, den wir auch gerade gehört haben, den Hitlergruß zeigt und dazu White Power ruft.
Oh Mann, ey.
Das hat natürlich harsche Kritik hervorgerufen. Und ich finde, besonders peinlich wird es dann ehrlich gesagt, wie Anselmo kurz danach, beziehungsweise auch in den Jahren danach, immer wieder versucht hat, sein Verhalten zu erklären. Zunächst hieß es nämlich von seiner Seite aus, es sei ein Insider-Witz gewesen, der darauf anspielte, dass man Backstage Weißwein getrunken habe.
Aha.
Problem war nur, dass die Anwesenden später gesagt haben, dem war gar nicht so.
Die waren alle nüchtern.
Und ja, wahrscheinlich nicht. Also Anselmo selbst sagte nämlich, er sei selber wirklich sehr stark betrunken gewesen.
Ja.
Betrunken gewesen, genau. Mhm. Und dass er während seines Auftritts von Zwischenrufen gestört worden wäre und die ihn fortdauernd als Rassisten beleidigt hätten. Und am Ende habe er die Geduld verloren. Dazu sagte er, Zitat, weil die Leute mich immer und immer wieder als Rassist beschimpften, tat ich das, was mir zu diesem Zeitpunkt als das Allerhässlichste erschien. Er habe halb aus Ärger, halb aus Scherz eben diese Äußerung gemacht.
Kann ja. man machen, kann man aber einfach sein lassen. So. Mhm. Also eher sein lassen, weil ja, es gibt so Dinge, die ja, nee, lass es sein. Also
ja, und vor allen Dingen mach diesen scheiß Hitlergruß nicht.
So.
Von White Power mal ganz zu schweigen. Naja, und 2018 erklärt er auch nochmal sein Verhalten damit, dass er Depression habe. Also ja, für mich wirkt es immer unseriöser, je mehr Argumente man nachschiebt, warum etwas hätte so sein können. Und nein, erst war es der Weißwein.
Sehr konstruiert irgendwie alles. Ne?
Genau, ja. Erst war es der Weißwein, dann war es ein Scherz, dann lag es doch an seiner psychischen Erkrankung. Naja, aber das führte dann tatsächlich dazu, dass ja, eigentlich bis heute Phil Anselmo in der Metal-Szene und auch darüber hinaus in der Musikszene tatsächlich sehr geächtet ist. Also besonders krasse Kritik kam unter anderem von Rob Flynn von Machine Head oder von Scott Ian von Anthrax. Die haben sich da wirklich sehr
klar positioniert, so
klar positioniert und kritisch geäußert. Und ja, damit sind wir eigentlich auch so im Hier und Jetzt. Das ist so der Grund, warum Panteras Auftritt bei Rock am Ring so hart diskutiert wurde von den Fans und Festivalbesuchern hart kritisiert wurde und warum sie jetzt tatsächlich auch nicht auftreten werden.
Also mal ganz allererste Frage, wusstest du schon, also bevor dieses ganze Drama seinen Lauf genommen hat, hast du das im Vorfeld schon gewusst über Phil Anselmo? Oder,
Also ich hatte immer mal wieder so am Rand mitgekriegt, dass Pantera, und damit war ja dann vermutlich vor allen Dingen Phil Anselmo gemeint, so ein bisschen schwierig ist. Mhm. Dass es da in der Vergangenheit immer mal wieder so Vorfälle gab. Jetzt so im Detail war mir das jetzt nicht so bekannt.
Aber auch diesen dieses Auftritt, das hast du vorher gar nicht so, also bevor. Nee,
also wundert mich jetzt halt genau. Auch. Vielleicht gibt es auch wirklich einen Grund für, den wir auch einfach nicht mitbekommen haben. Aber es liegt ja jetzt auch immerhin knapp sieben Jahre zurück.
Genau, deswegen.
Und kocht jetzt halt im Rahmen dieses geplanten Auftritts bei Rock am Ring so hoch. Keine Ahnung.
Ich finde es, haben wir im Vorfeld auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ich finde es super schwierig. Klar, und das soll auch gar nicht bedeuten, dass ich das für nicht schlimm finde, was da passiert ist 2016. Der Typ hat offensichtlich irgendwie ein, zwei oder noch einen Haufen Schrauben mehr locker. Irgendwas ist da nicht ganz richtig bei dem Typen. Es ist halt echt ein bisschen merkwürdig, wie du schon sagst, dass es halt so lange quasi ja gar nicht publik wurde und jetzt auf einmal quasi das Internet oder halt Rock am Ring explodiert, was das angeht.
Naja, sie hatten sich ja aufgelöst 2003 und jetzt für dieses Jahr war eben wieder die Reunion-Tour angekündigt. Wobei, also er wird ja sicherlich auch in der Zwischenzeit noch Auftritte gehabt haben.
Genau, also es ist, er wird ja nicht komplett untergetaucht sein. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, und da, wie gesagt, haben wir ja auch schon vorhin drüber gesprochen, ist halt, warum Pantera? Also es gibt deutsche prominentere Beispiele, die bei Rock am Ring gespielt haben, wo man es eher erwartet hätte, dass sie weggecancelt werden. Und warum jetzt auf einmal, ist es die Zeit jetzt gerade, ich will also, um da jetzt nochmal eben die Kurve zu kriegen, ich will drauf zurück, dass vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht in welchem Jahr es war, die Bösen Onkels sogar auf Center Stage gespielt haben bei Rock am Ring.
Das glaube ich auch noch nicht so lange
her. Das ist noch gar nicht so lange her. Und sicherlich hat sich da auch der ein oder andere so ein bisschen verschluckt, aber am Ende wurde da nicht so ein Fass aufgemacht, wie es jetzt gerade aktuell im Falle Pantera irgendwie passiert. Aha. Und da kommen wir sicherlich auch noch drauf, also da gibt es ja jetzt noch ein, zwei andere Bands, die noch so ein bisschen im Fokus gerade bei Rock am Ring stehen. Aha. Und ich finde es halt ein bisschen seltsam, warum jetzt auf einmal, ist es die Zeit, haben die Leute jetzt irgendwie gerade dieses Bedürfnis ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also es ist wie gesagt, es ist richtig, dass der Typ dafür abgestraft wird, aber warum?
Ja, warum gerade Pantera?
Warum gerade jetzt Pantera?
Ja. Nee, es stimmt schon. Und ich finde es halt auch, wie häufig in solchen Fällen, immer ganz, ganz schwierig zu beurteilen, weil das war ja auch das, was uns in unserer Folge, kann man das noch hören, so schwer fiel, das zu beschreiben, weil, wie du schon sagst, Phil Anselmo, also mit dem stimmt ja
offensichtlich
was nicht. Und ja. Er hat offensichtlich mutmaßlich Ansichten, die aufs Schärfste zu verurteilen sind. Aber speziell bei diesem Vorfall von 2016, er hat sich dafür entschuldigt. Er hat es auf sehr, sehr merkwürdige Weise versucht zu argumentieren.
Ja.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, was die Lösung ist. Sollten Veranstaltungsorte sich auf ewig weigern, der Ort für Pantera-Konzerte zu sein? Sollte diese Band niemals auftreten? Sollte man Phil Anselmo eine zweite Chance geben? Ich weiß es wirklich nicht.
Ich frage mich halt tatsächlich auch so ein bisschen, was bedeutet das für sämtliche andere Bands? So, also ich weiß nicht, wie die anderen Jungs von Pantera dazu stehen oder was, wie deren politische Meinung oder ja, Gesinnung ist, wie auch immer, weiß ich nicht. Zumindest haben sie es offensichtlich ja nicht so öffentlich gemacht wie Phil Anselmo. Aber was bedeutet das halt für andere Bands? Also wird da jetzt jede Band erstmal komplett durchleuchtet und wenn da mal wieder irgendwo irgendein Scheiß gefunden wird, wird dann halt wieder die komplette Band abgestraft? Mhm. Was bedeutet das in Zukunft? Weil, ja, ich glaube schon, ich glaube, du hast es ja eben auch gesagt, irgendjemand hat irgendwie immer so ein bisschen Dreck am Stecken und irgendwas wird man immer irgendwie finden, wenn man es denn finden will. Beziehungsweise da könnte man noch eine größere Schleife drehen, aber ich glaube, es würde ausufern. Irgendjemand fühlt sich irgendwie immer persönlich angegriffen in irgendeiner Art und Weise. Und wenn du halt ein, zwei Leute mehr findest, dann ist es so, ja,
ja.
Finden sich ganz schnell auch 10 und 20 und 30 und noch mehr. Und
das stimmt. Wobei man natürlich, denke ich, jetzt nicht vergessen sollte, dass das jetzt hier mit Phil Anselmo natürlich auch ein Extrembeispiel ist.
Ja, ja, klar. Also wie gesagt, ich will das gar nicht, downgraden oder so oder irgendwie, aber es ist halt wirklich sehr, ich finde es halt krass, dass die Bösen Onkels damals gespielt haben und es war okay.
Mhm.
Und ja. Ja, weiß ich nicht.
Kann ich absolut verstehen. Schickt uns dazu auch gerne uns eure Meinung.
Ja.
Vielleicht habt ihr da ja auch nochmal eine ganz andere Perspektive drauf. Und ich, ja, wie gesagt, ich finde es absolut schwierig, das richtig einzuordnen. Fakt ist einfach, dass Handlungen wie Hitlergruß und Äußerungen wie White Power absolut daneben sind.
Hm.
Ja, wie dann mit solchen Leuten umgegangen wird, äußerst schwierig. Also da, weiß nicht, will ich es mir irgendwie auch nicht anmaßen, da jetzt irgendwie das...
Der Richter zu sein.
Der Richter zu sein, genau, ja. Darüber zu urteilen.
Ja.
Vielleicht auch ganz gut. Naja, jedenfalls ist es ja so, dass Rock am Ring prominenten Ersatz gefunden haben für Pantera.
Wo, und da bin ich auch mal tatsächlich gespannt, wer da dann an der Trommel sitzen wird.
An der Schießbude.
An der Trommel. Tatsächlich sind es meine eher als deine Foo Fighters. Ich glaube, du bist nicht so ein großer Foo Fighters Fan.
Nee, aber
ja, was nicht bedeuten soll, dass ich ein Mega Fan bin, aber ich finde es schon eigentlich ganz cool. Also gerade um den Frontmann Dave Grohl.
Absoluter
Charismatiker und man in jedem Interview, in jedem Gespräch, das irgendwo bei YouTube oder was weiß ich wo ist, merkt man halt seine absolute Leidenschaft für Musik und ist schon echt ein standesgemäßer Headliner beziehungsweise Pantera-Ersatz. Also kann man.
Absolut. Also wenn es jetzt so rein nach meinem Geschmack gehen würde, würde ich die Foo Fighters auch Pantera vorziehen.
Ja.
Und wie du schon andeutest, es ist ja auch immer noch unklar, wer den tragischerweise verstorbenen Taylor Hawkins hinter den Drums ersetzt. Es kursieren immer wieder Namen wie Josh Freese von unter anderem A Perfect Circle und Nine Inch Nails. Unter anderem aber auch der Sohn vom Queen-Schlagzeuger Roger Taylor,
okay.
Rufus Taylor.
Ist das einer von den Kollegen, die auch bei seinem Tribute-Konzert gespielt haben? Kann das sein?
Das kann gut sein. Wer aber auf jeden Fall bei dem Tribute-Konzert war Shane Hawkins, der Sohn von Taylor Hawkins, der ja wirklich
abgerissen hat.
Wir sprachen damals darüber, wirklich sowas von abgerissen hat und ich, als ich das bei YouTube sah, wirklich, ja, schon Tränen der Rührung in den Augen hätte.
Aber glaubst du, der Kollege, so wie der da am Trommeln war, würde 2 Stunden durchhalten? Ich glaube nicht.
Ich fürchte auch nicht.
Und also wir haben es ja damals schon gesagt, also er hat da wirklich, glaube ich, seine ganze Trauer in die Drums reingehämmert.
Ja.
Das war schon echt beeindruckend. Also.
Ja, beeindruckend und ergreifend,
ja.
Auf jeden Fall. Ich bin absolut gespannt.
Tja, vielleicht macht Dave Grohl auch Gitarre und Trommel gleichzeitig. Man weiß es nicht.
Man würde es ihm zutrauen. In diesem Zusammenhang eine Videoempfehlung. Ich glaube, ich hatte es dir letztens auch
Ah, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Ich komme gerade nicht auf den richtigen Namen. Ich glaube, ich meine, es heißt The Art of Drumming oder so. The Drumming of Nevermind heißt das einfach.
Ach so, das, jetzt weiß ich wieder. Nee, ich dachte, du meinst das Danny Carey-Ding, aber ja.
Nee, genau. Ja. The Drumming of Nevermind, da wird noch mal so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen? Da wird
jeder einzelne Song, ne?
Von jeder Nevermind. Einzelne Song von Nevermind aus der Perspektive des Schlagzeugs aufgearbeitet. Und ich bin kein Drummer, habe auch absolut kein Rhythmusgefühl, kenne mich damit überhaupt nicht aus, aber es ist ja schon sehr beeindruckend und zeigt ein weiteres Mal, dass Dave Grohl ein fantastischer Musiker ist.
Ist so, ja.
Und ja, ich würde vorschlagen, wir spielen noch mal vielleicht einen Song und blicken dann nochmal so auf andere Festivals, wie es da so aussieht.
Ja, gerne. Hast du einen Song oder soll ich einen Song? Ja, ich würde tatsächlich einen Song, wenn wir schon gerade bei den Foo Fighters sind. Ich würde einfach mal Everlong als Song.
Ein Klassiker
kann man immer wieder machen. Ich glaube, Dave Grohl hat mal behauptet, einen besseren Song wird er niemals schreiben. Er ist schon echt sehr, 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 sehr gut und sehr, 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 sehr nah am perfektionistischsten Song, den die Foo Fighters geschrieben haben, auf jeden Fall.
Jo, dann viel Spaß jetzt mit Everlong und dann hören wir uns gleich wieder.
Jo, da sind wir wieder.
Hallo.
Mit, hallo. Da sind wir wieder mit den Foo Fighters Everlong vom Album Color in the Shape von 1997.
Das kam aber aus der Hüfte jetzt geschossen. Nicht nochmal nachgeguckt.
Ohne nachzugucken, tatsächlich, weil das eins meiner, ja, in meiner CD-Sammlung, ja, ich habe noch CDs, eins der Alben ist, die ich, als ich wieder angefangen habe, CDs zu sammeln, also bewusst, also nicht diese aus so einer Jugend heraus.
Die Schlümpfe,
genau. Oh Gott, Night Joe und sowas. oder Schlümpfen Night Joe, oder wie hieß das? Ja, nein. Deswegen weiß ich tatsächlich, habe ich es noch im Kopf gehabt, von wann es ist, das Album. Ja. Nee.
Du hast hier die diesjährigen Festivals mal so ein bisschen angeguckt.
Ja, also ich habe es hier mal einmal so ein bisschen aufgeschlagen, weil da sind echt ein paar Knaller bei. Und wir hatten ja eben schon Rock am Ring mit den Foo Fighters. Es ist tatsächlich wieder, und da bin ich auch ein bisschen, ja, da bin ich tatsächlich so ein bisschen am Struggeln, ob ich wirklich vielleicht zu Rock am Ring fahren sollte. Tenacious D kommen, also finde ich ziemlich stark. Ich weiß gar nicht, war das 2011 oder wann haben die das letzte Mal bei Rock am Ring gespielt, wo die wirklich nachmittags vor einer absolut ausverkauften, überlaufenden Center Stage gespielt haben.
Gibt's auch ein sehr, sehr gutes Video auf YouTube von dem Auftritt. Genau. Also wirklich strahlender Sonnenschein, ja. Die Menge tobt.
Ja, und Jack Black kommt in so einem Ludenmantel auf die Bühne.
Und dann kommen irgendwelche Roadies und nehmen ihn so ab, ne?
Genau.
Also von den Schultern.
Was sagt er noch zu Kyle Gass? Guck mal, die Leute, die sind so, die stehen so lang an, man kann die Erdkrümmung sehen.
Gut. Ja, ich liebe Tenacious D.
Tenacious D, wirklich, wirklich gut. Also ansonsten, da haben wir, also Rock am Ring hat auch relativ gut aufgefahren, muss ich fairerweise sagen. Also zumindest für meinen Geschmack. Es ist KIZ auf jeden Fall dabei. Wir haben Kings of Leon, wir haben Incubus, die ich immer noch nicht live gesehen habe, die in den letzten Jahren so ein bisschen aus meiner Sicht abgebaut haben, aber immer noch zwei unfassbar fantastische Alben, zwei unfassbar fantastische ersten Alben haben.
Für mich die allergrößte Überraschung bei Rock am Ring, die Toten Hosen.
Ja, ganz überraschend. Wie konnte das passieren?
Die sind ja nie da.
Ja, die haben ja offensichtlich irgendwie immer Auftrittgarantie mal bekommen von Marek Lieberberg damals noch.
Ja, und wir sprachen vorhin noch drüber, als ich dich abholte, dass du jetzt die vergangenen Tage so eine kleine New-Metal-Phase hattest. Da trifft es sich doch, dass Limp Bizkit kommt.
Ja, Limp Bizkit. Meine New-Metal-Phase, ich habe das immer mal wieder, wo ich dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie über irgendeinen POD oder Linkin Park-Song stolper und am Ende tatsächlich bei Limp Bizkit lande. Limp Bizkit, ja, ich glaube, letztes Jahr muss es gewesen sein, letztes Jahr ein Album rausgebracht und man hört in jedem Song irgendwie Gefühl, oder ich höre zumindest das Gefühl, so gefühlt raus, dass sie sich über sich selbst so ein bisschen lustig machen und immer noch so in dieser Anfang 2000er New Metal, in diesem New Metal Ding irgendwie hängen geblieben sind. Ich feiere sie trotzdem irgendwie immer noch ab. Ich habe sie auch irgendwann mal nochmal in Berlin gesehen. War eher so ein bisschen trauriger Auftritt, weil man dann doch irgendwie sieht, wie diese ganzen Leute aus der Zeit irgendwie, diese ganzen Hängengebliebenen da, genauso hängengeblieben wie Fred Durst vorne auf der Bühne sah.
Schlecht gealtert.
Zu, keine Ahnung, Nuki und Break Stuff irgendwie ja den Laden auseinandernehmen. Aber es funktioniert auf irgendeiner Ebene funktioniert das immer noch. Und deswegen, mein Gott, ja, Limp Bizkit kann man, glaube ich, machen. Kann man sich zumindest mal angeguckt haben. Ich glaube, so gut wie 2001 werden sie nicht mehr, als damals hier Chocolate Starfish und The Hot Dog Flavored Water rausgekommen ist. Aber doch, ja, warum nicht? Wenn man schon mal ausversehentlich vor der Bühne steht, kann man sich das geben.
In diesem Zusammenhang fällt mir auch gerade ein, dass Linkin Park ja auch heute einen neuen Song herausgebracht haben.
Siehst du, den wollte ich noch gehört haben, habe ich vergessen.
Mit Chester Bennington, Lost, im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums von Meteora.
Großartiges Album.
Wirklich sehr großartiges Album. Bei Lost handelt es sich quasi um einen liegen gebliebenen Song, der es dann nach den Aufnahmesessions doch nicht aufs Album geschafft hat. Und ich habe ihn mir angehört und ich finde schon, dass man das auch hört. Also es ist kein schlechter Song, aber wenn man sich so die Tracklist von Meteora anhört, beziehungsweise halt das ganze Album und dann im Vergleich dazu den Song Lost, ja, kommt man so zum selben Ergebnis. So, ja, hätte jetzt nicht drauf gemusst.
Hätte auch Lost bleiben können. ja, wenn wir jetzt mal Rock am Ring verlassen und Richtung Schesel fahren, gedanklich zumindest, muss man ganz klar sagen, ich glaube, Schesel schlägt das Line-up von Rock am Ring.
Absolut. Also, ich bin völlig begeistert. Also,
ja, es geht am Freitag, so wie das aussieht. Es ist Samstag, doch Freitag, Entschuldigung. Freitag geht's los mit Billy Talent, Kraftklub und Peter Fox als quasi, ja, die Speerspitze. Samstag haben wir den Muse und Casper und am Sonntag dann die Ärzte, Placebo und die Queens of the Stone Age, Yoshomi, echt, es ist schon echt fucking awesome. Das ist schon echt gut.
Aber auch dazwischen, wir haben die Do-Nots,
ja.
Better Off, den ich ja auch schon ein paar Mal hier im Podcast erwähnt habe, dann auch, ja, ob man sie mag oder nicht, aber auch so gestandene deutsche Bands wie Matzen, Trettmann, der jetzt mit 6-0 auch eine neue Single herausgebracht hat, Ali Neumann, mein Liebling.
Ich muss mal eben ganz kurz einwerfen, wenn du schon mal von den Do-Nots sprichst. Herzlichen Glückwunsch, Ingo und Konsorten. Ihr habt es heute auf Platz 1 geschafft mit Heute ist ein guter Tag. Ja, Glückwunsch nochmal dafür.
Ja.
Ist mir gerade eben in den Albumcharts nochmal über den Weg gelaufen. Finde ich gut. Also freut mich für euch. Habt ihr verdient.
Wobei sie ja nach eigenen Angaben nie eine Band für die Spitze sein wollen.
Nee.
Aber das nehmen sie vermutlich trotzdem gerne mit.
Im Vorbeigehen, genau.
Ich habe schon mal in das Album reingehört. Ich finde es ganz okay. Aber ich glaube, dir geht es da ähnlich. Nein. Als die Do-Nots noch auf Englisch gesungen haben.
Fand ich sie besser. Ja, Ich habe es vorhin so ein bisschen gesagt, aber vielleicht war es auch so ein bisschen dieses Lebensgefühl zu dem Zeitpunkt. Ich war noch in der Ausbildung, als ich das erste oder die ersten Alben von ihnen gehört habe. Pocket Rock damals, Anfang der 2000er, ist schon so ein, ich habe es mal auch schon in einem anderen Podcast, glaube ich, gesagt, in einer anderen Folge, dass ich das so als American Pie Musik irgendwie so abstempeln würde. In dem Sinne von wegen Sommerferienmusik. Also so. Und ja, irgendwie haben sie diesen Weg denn, klar, auch die Donuts werden älter, irgendwann verlassen und haben sich dann irgendwann entschieden, ich glaube ab 2012, irgendwie so um den Dreh oder ein bisschen später.
Genau, ich glaube 2012 kam noch Wake the Dogs.
Ah ja,
das
und
war dann vielleicht das letzte Album auf Englisch.
Genau, und dann danach mit Carajo angefangen auf Deutsch zu singen. Ah, da haben sie mich so ein bisschen, sie haben mich so ein bisschen verlassen. Sie sind eine fantastische Liveband. Also jeder, der die mal gesehen hat, weiß, da wird abgerissen komplett. Aber auch da habe ich vorhin zu dir gesagt, ich kann mir halt so nicht vorstellen, die Donuts auf ein Donut-Konzert zu gehen, sondern die Donuts sind für mich immer eine Festivalband.
Ja.
Komplett. Und macht Spaß, die, wie gesagt, bei ihrer Arbeit zuzuschauen und zu hören. Aber ja, wie gesagt, mit Carajo, da haben sie mich so ein bisschen abgehangen irgendwann. Nee. Was haben wir noch? Hurricane. Du hattest im Prinzip ja schon die ganzen deutschen Jungs und Mädels abgearbeitet, glaube ich. Ja. Deichbahnfestival gibt es auch noch im Norden. Wir sind ja der Podcast aus dem Norden, aus dem hohen Norden. Und da habe ich so ein bisschen mittlerweile meine Probleme mit den Beatsteaks, weil irgendwie habe ich das Gefühl, die Beatsteaks spielen so ähnlich wie die Toten Hosen ständig auf dem Deichbrand mittlerweile. Irgendwie, also vielleicht täuscht das auch einfach nur.
Dass du mal sagen würdest, dass du ein Problem mit den Beatsteaks hast.
Nein, habe ich natürlich nicht. Die Beatsteaks sind natürlich auch unfassbar, eine unfassbare Band, auch unfassbare Liveband vor allem. Aber ja.
Mit dabei auch Deichkind.
Richtig.
Die ja sich ja auch gerade auf ihr neues Album vorbereiten. Haben ja gerade nochmal ihre neue Single veröffentlicht, zusammen mit Clüso. Auch im Bentley wird geweint. Typische Deichkind-Single.
Hast du den Auftritt bei Böhmermann gesehen?
Nein.
Haben sie ganz witzig gemacht irgendwie so. Im Prinzip, so ein Bentley auf Schienen quasi im Studio aufgestellt. Und man konnte diesen Bentley immer so hin und her schieben, aber auch um seine eigene Achse drehen.
Also okay.
Es waren um den Bentley herum waren die Bandmitglieder und haben halt gerappt, gehip-hop, wie auch immer, auch Clüso. Und man hat die aber immer nur durch die Kameras der Heckkamera vom Auto und so aus dieser Position immer gesehen. Also es war echt witzig gemacht. Also, kann man bestimmt bei YouTube nochmal nachgucken. Ist gut gemacht.
Nee, das werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Das klingt cool.
Ja. Und Clüso auch halt ein grundsympathischer Typ.
Also. Absolut. Ich mochte den mochte den irgendwie immer gern. Ich hatte mir auch so seine ersten Alben geholt damals gekauft, als er noch so
eher so im Hip-Hop.
Mittlerweile macht er ja wirklich deutschen Pop.
Ja.
Kann man ja schon so sagen. Beim Deichbrand auch eine Band, von der ich weiß, dass Patsy sie über alles liebt, die Broilers.
Sind super.
Materia, Beatsteaks.
Contra K.
Jan Delay.
Jandelay.
Jandelay. Den gibt es auch noch.
Tja, man wundert sich. Und das möchte ich tatsächlich ganz gerne mal ein bisschen vorheben, weil ich sie gerade unten in der vorletzten Reihe sehe. Raum 27. Sagt dir Raum 27 was?
Habe ich schon mal gehört.
Raum 27 ist eine Bremer Band, die sind wohl gerade richtig auf dem aufsteigenden Ast, sagt man das so? Ja, ich glaube schon. Vor fast einem Jahr hatten wir ja die Jungs von Grambusch hier. Und die haben damals auch schon gesagt, Raum 27 wird der nächste Shit aus Bremen. Und ich habe mir auch mal ein paar Sachen von denen angehört. Klingt ganz stabil. Doch, kann man sich anhören, auf jeden Fall. Gut produziert vor allem.
werde ich mir auch auf jeden Fall mal anhören. Mit dabei ist auch Nura, die ich jetzt vor allen Dingen, ohne sie da jetzt natürlich nur drauf reduzieren zu wollen, aber mittlerweile mit der Serie Die Discounter
verbinde. Stimmt.
Einfach großartig. Was mir jetzt gerade noch mal so einfällt, beim Durchschauen des Lineups, es gibt ja häufig die Kritik, dass es auf Festivals zu wenig Frauen gibt, beziehungsweise Künstlerinnen.
Ja.
Wie beurteilst du das? Also jetzt speziell beim Deichbrand sind ja auch schon viele Frauen mit dabei.
Mhm.
Ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wann ist es ausreichend?
Was ich mich tatsächlich auch vor kurzem gefragt habe, weil ich nämlich relativ viel Musik gehört habe, wo Frauen, wo halt von Frauen dabei waren. Und gibt es, wie umschreibe ich das? Wann sind Frauen, also wann ist die Quote? Quote ist auch scheiße. Nee, ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll. Also wann ist es Frauen beim Festival? Also wann ist das denn auch schon, wenn es dann eine Frontfrau gibt, oder ist es eine reine One-Woman-Show?
Ja, ja, genau.
Wie umschreibe ich das? Also, weil mir ist aufgefallen, zumindest vielleicht war ich immer so ein Typ, der gerne Musik gehört, wo eine Frau vorhanden war, so, dass es mir nie aufgefallen oder nie so extrem aufgefallen ist, dass es halt weniger Frauen in diesem Business gibt. So, jetzt vielleicht ist zu langsam, kriege ich die Kurve. Ja, weil angefangen von Guano Apes über Die Happy, vorhin hatten wir The Subways, The Sounds, was auch immer. Keine Ahnung. Also es gibt da wahnsinnig aus meiner Sicht, oder auch vielleicht für meinen Musikgeschmack, Frauen in diesem Business, aber irgendwie sind die immer hinten rüber geflogen.
Ja.
Und ich verstehe das einfach gar nicht, weil es ist ja überhaupt gar nicht schlechtere Musik, weder. Also,
teilweise ja sogar hoch besser.
So genau, das ist genau der Punkt. So.
Ja.
Und ja klar, also ja, wie bewertest du das? Also ich finde das ganz, ganz schwierig.
Ich finde es absolut schwierig zu beurteilen. Ich denke, die einzige Lösung kann da wirklich sein, mit Künstlerinnen auch drüber zu sprechen, wie die das sehen, weil wenn ich mir jetzt beispielsweise so das Line-up vom Deichbrand angucke, würde ich schon sagen, ja, es sind ja auch schon Frauen dabei, aber vielleicht sehen die das ja ganz anders, vielleicht sagen die ja trotzdem, wir fühlen uns total unterrepräsentiert, das kann ich mir nicht anmaßen, um wie da jetzt drüber zu urteilen, nö, aber es ist doch so und so, das geht ja nicht, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass mir das in den vergangenen Jahren schon aufgefallen ist.
Dass weniger Frauen.
Ja,
okay.
Also so vom Gefühl her glaube ich, dass es schon besser geworden ist. Aber wie gesagt, da müsste man wirklich mit den Künstlerinnen und auch vielleicht mal mit den Organisatoren sprechen, ob die da ein bisschen sensibler geworden sind und mehr schauen, okay, wir sehen jetzt hier zu, dass wir auch ein paar weibliche Künstler auf die Bühne bekommen. Es wäre durchaus zu begrüßen, weil, wie du schon sagst, das Angebot ist ja da. Es gibt total viele fantastische Künstlerinnen, Bands mit einer Frontfrau.
Wie gesagt, also ich mal ganz davon ab, dass ich da sowieso nie einen Unterschied machen würde oder gemacht habe. Aber gerade in der letzten Zeit ist es mir sehr viel aufgefallen, so dass ich doch relativ viele Bands bei mir in der Liste habe oder auf der Liste habe, wo Frauen vorne, also von wo es halt Frontfrauen gab. So, und ja, keine Ahnung.
Ja, komplexes Thema.
Also ist super, super komplexes Thema, weil man müsste das dann wirklich mal tiefgründig hinterfragen, warum das denn tatsächlich generell vielleicht auch so ist, dass eher Männer Bands gründen, wo dann halt viele Männer oder ja, und dann halt nur immer mit einer Frau besetzt. Also ich glaube, bei den Smashing Pumpkins war es so, da war es genau andersrum. Da gab es eher, einen Frauenüberschuss, wenn man das so sagen darf. Das hört sich auch bescheuert an, aber ja.
Naja, ich glaube, es ist halt auch einfach ein gesellschaftliches Problem, ne? Weil wir in unfassbar vielen Bereichen diese Situation haben, dass Männer überrepräsentiert sind und Frauen total unterrepräsentiert. Also sei es im Sport, beispielsweise im Fußball.
Ja, ich finde, im Sport finde ich es sogar noch einen Ticken krasser als in der Musikbranche. Ja,
genau. Also alle grüllen irgendwie nach Männerfußball. Ich meine, es ist ja jetzt in den vergangenen Jahren.
Hat sich das ein bisschen gewandelt.
Genau, also ohne da jetzt irgendwie abdriften zu wollen. Wir sind immer noch ein Musikpodcast.
Nicht der Sportpodcast.
Aber nicht zuletzt, denke ich, durch die Erfolge der deutschen Frauennationalmannschaft hat er ja das Interesse schon nochmal zugenommen.
Ja.
Aber ich meine, wenn du dir da wenn du dir ein Spiel der Frauenfußball-Bundesliga anguckst, dann ist das, meine ich, überhaupt nicht despektierlich. Ich finde es eher schlimm, oder ich finde es schlimm, dass das so ist, aber das erinnert mich immer mal wieder so an die Spiele, als ich in der D-Jugend gespielt habe. So sieht das da aus, so von dem Zuschauer auf.
Ich will sogar noch fast eine Stufe weitergehen. Vielleicht erinnern sich die einen oder anderen, wir haben vorhin drüber gesprochen, wie diese Corona-Zeit so abgelaufen ist, an Geisterspiele. Also ja, man hat wirklich das Gefühl, diese großen Stadien, wo sie auch zu Recht spielen, in ihren Vereinen, sind halt einfach komplett leer.
Absolut.
So und
naja, und um da jetzt wieder so die Kurve zu kriegen, das, denke ich, hast du halt in ganz, ganz vielen Bereichen, unter anderem dann halt auch in der Musikbranche, ne?
Ja.
Das, sicherlich auch so von den Plattenfirmen aus, wenn es irgendwie darum geht, Bands und Künstler zu signen, dass kann ich mir vorstellen, männliche Künstler immer noch eine bessere Chance haben als weibliche Künstler
groß rauszukommen. Also, weiß ich nicht, also ohne da jetzt irgendwie was Fundiertes rauszuhauen, da, wie gesagt, da kann man sicherlich eine eigene Folge drüber machen, aber wenn ich jetzt so mal nur in die Charts guck, dann hast du da doch schon halt, wenn Frauen dabei sind, dann sind das halt super Megastars. Ob es nun Beyoncé, Taylor Swift, Adele,
Alicia
Keys, du hast halt, und die sind halt da, ne?
Ja,
also die
stimmt.
Darf man halt,
ja.
Das darf man halt auch immer nicht vergessen. Klar, gibt es sicherlich auch genug Männer, ob so ein Bruno Mars oder keine Ahnung, Weekend oder was weiß ich, keine Ahnung. Ne? Gibt es sicherlich 1000 Beispiele, müsste man mal gegenüberstellen, wie da das Gewicht ist, so, oder das Gleichgewicht. Aber es ist schon auffällig, dass es dass es weniger weibliche Bands gibt. So, also ja. Einzelne Künstlerinnen gibt es schon, glaube ich, viel und auch nicht gerade unerfolgreich so, aber Bands sind eher unterrepräsentiert.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall.
So.
Ja, also wie gesagt, super spekulativ, man müsste da mal mit den Leuten, mit den direkten Leuten drüber sprechen.
Ja.
Vielleicht ergibt sich das ja nochmal. Ja.
Jetzt haben wir fast eine Stunde rum.
Genau. Ich von meiner Seite aus.
Bist du durch?
Wär soweit durch, beziehungsweise.
Willst du noch eine schlimme Sache loswerden?
Ich will, glaube ich, noch eine schlimme Sache loswerden, um nochmal so ein bisschen zu dem Beginn unserer Folge zu kommen, als wir uns mit dem leidigen Thema Rechtsextremismus in Musik unterhalten haben.
Achso, ich dachte, du meinst Udo Lindenberg und Apache.
Nee, also dann muss ich sagen, es ist tatsächlich noch ein bisschen schlimmer. Nur ganz kurz, es ist eine ganz aktuelle Geschichte. Es gibt eine deutsche Rockband namens Weimar, die vergangenes Jahr ein Album herausgebracht hat, namens Auf Biegen und Brechen. Und damit ziemlich großen Charterfolg hatte. Ich meine, bis auf Platz 5 sind sie vorgedrungen. Jetzt hat eine Recherche des Spiegels ergeben, dass die Mitglieder dieser Band, es sind 4 Stück, ziemlich tief verwurzelt sind im rechtsextremen Sumpf in Deutschland. Unter anderem soll ein Mitglied Kontakt gehabt haben zu einem, zu einem NSU. Menschen aus dem Umfeld des nationalsozialistischen Untergrunds. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Und ja, trotzdem durfte diese Band unter dem großen, ich meine sogar, es ist das größte Label, Universal Music, Alben veröffentlichen. Und das, wie gesagt, auch nicht unerfolgreich. Und jetzt erst im Zuge dieser Spiegel-Recherche hat Universal den Vertrag mit Weimar gekündigt. Die Songs wurden offline genommen. Auch die Auftritte bei YouTube. Und ich gehe in diesem Zusammenhang jetzt auch mal davon aus, dass die Alben hoffentlich auch nicht mehr zu haben sind.
Das ja, irgendwo so, werden sie immer noch zu bekommen, wie das denn so leider so ist. Aber was ich viel schlimmer daran finde, ist, jetzt sind sie nicht mehr auf dem offiziellen Weg verfügbar und dadurch wecken sie halt Begehrlichkeiten. Also es war schon immer so, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, je verbotener eine Sache ist, desto interessanter wird sie am Ende. Und ich hoffe nicht, dass sie dadurch irgendwie einen Drive bekommen und zu so einer Art, Band des,
Untergrunds.
Des Untergrunds. Es gab ja in den 90ern genug solcher Bands, Störkraft und Endstufe und wie sie alle hießen. Nicht, dass das so eine Maße annimmt, das wäre echt übel.
Ja, das so als, oder zum Abschluss so als kleiner Reminder, immer die Augen und auch die Ohren offen zu halten, weil ich mich schon frage, dass man da zumindest bei Universal nicht mal skeptisch geworden ist, wenn eine Band einen Song mit dem Titel 6 Millionen Lügen herausbringt.
Dass man
vielleicht nicht mal ein bisschen skeptisch
war. Wieder auf dem rechten Auge einer blind gewesen.
Da war, glaube ich, die Gier nach Erfolg größer als die Moral. Gut, ich merke aber auch gerade, dieses Thema zieht mich unfassbar runter. Trotzdem ist es wichtig, darüber zu sprechen. Liebe Leute, heute ist Freitag, der 10. Februar. Wir haben es auch endlich mal geschafft, im neuen Jahr eine Folge aufzunehmen.
Ja, ich weiß, es liegt an mir.
Das habe ich doch gar nicht gesagt.
Ja, ein kleiner Seitenhieb wieder.
weiß nicht. Vielleicht schaffen wir es ja noch diesen Monat, eventuell eine Doppelfolge oder so aufzunehmen. Mal schauen, wir wollen keine Versprechungen machen. Auf jeden Fall gibt es uns noch.
Ja.
Und falls du jetzt keinen Songwunsch hast.
Hast du einen
Song? Ich hätte was, aber will da auch gar nicht vorpreschen.
Nö, dann hau mal raus doch.
Ist ja hier keine One-Man-Show.
Ist es nicht.
Da wir ja gerade so schön über Festivals gesprochen haben und auch über diese eine Band, die jetzt gerade ein neues Album herausgebracht hat, nämlich die Donuts, Platz 1 der deutschen Albumcharts. Heute ist ein guter Tag. Und ich würde mir gerne den Song Augen sehen wünschen.
Gerne.
Den könnt ihr, wenn ihr mögt, jetzt zum Abschluss noch anhören. Ja, und ansonsten wäre ich durch für heute.
Du, ich habe wie immer auch nur nochmal den Verweis, dass wir ja immer noch auf Instagram sind. Dürft uns gerne folgen, auch weiterempfehlen. Da wird jetzt hoffentlich auch die nächsten Tage wieder ein bisschen mehr passieren. Ansonsten, bleibt gesund, bleibt stabil, seid lieb zueinander.
Ey, das ist Felix Lobrechts Spruch.
Ja, ich bin doch quasi der Bremer Felix Lobrecht, oder? Oh Gott, nein.
Jetzt am Ende wird es doch unangenehm. Ich wollte gerade sagen, das kommt mir doch so bekannt vor.
Hör
fleißig viel Musik.
Genau, hör fleißig viel Musik und
auf Wiederhören.
Reingehauen.
Ciao, ciao.